der transparente oder durchsichtige Teil der Materie, der dann für die Grund, wenn Sie wollen, jetzt metaphysische Grundtheorie im Yoga Sutra ganz elementar ist. Denn jetzt gehe ich sozusagen auf das Herzstück, philosophische Herzstück der Theorie des Yoga Sutra ein. Das Yoga Sutra würde jetzt sagen, diese Durchsichtigkeit, durch die wir alle durchschauen, während das Ohr durchsichtig andere Töne hört, während das Auge durchsieht durch den Raum und dabei auf Dinge stößt. Jetzt gibt es eine fatale Nicht-Unterscheidung, könnte das ja sein. Nämlich einerseits kann, und das ist die wirklich philosophisch höchst interessante Theorie des Yoga, kann der Purusha, der Geist, das eigentliche Selbst des Menschen, das, was unwandelbar, unsterblich, passiv und wie er immer beschrieben wird, im Menschen da ist, der kann nicht sehen, wenn nicht so eine Durchsichtigkeit vorhanden ist. Der braucht die Helle. Der braucht das Licht von Satan. Aber er ist nicht dieses Licht von Satan. Das ist genau, wenn Sie so wollen, die philosophische Pointe des Lockbergs. Das heißt, wenn Sie jetzt hier durch den Raum hindurchsehen, dann erleben Sie einerseits die Sattva-Qualität der Materie und Sie erleben jenen, der durch diesen Raum hindurchschaut. Und der Ganze, der ist für etwas ganz Seltsames kommen für das, was wir so unter Yoga assoziieren. Das heißt, Yoga ist eigentlich die Fähigkeit, zwischen diesem durchsichtig materiellen Medium und dem, der durchblickt, der sieht, indem er da durchschaut, unterscheidet. Wie wird das? Ist jetzt mehr oder weniger ganz der Schluss schon. Jetzt sind wir schon im vierten Kapitel vorgesprochen. Das heißt, ich werde das nur mal erwähnen. Diese Begriffe kommen dann viel später im Laufe des Semesters immer wieder. Also Viveka, das wäre genau die Kraft, zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden zu können. Wir haben ein ganz seltsames Verhältnis in den Yoga Sutra, dass sie sagen, das eine, der Purusha kann nicht sehen, ohne, er braucht diese Materie. Daher Dualismus. Er braucht diese Materie, durch die er hindurchschauen kann, er braucht dieses Licht, das kommt nicht von selbst. Das ist sozusagen eine eigenständige Lichtquelle, die Materie praktisch. Und gleichzeitig darf er, und das ist die Gefahr, dass wir beim Sehen genau diese Differenz zwischen dem, der sieht, und diesem Licht übersehen, und damit schlittern wir in eine falsche Identifikation mit dem Körper. Also das ist sehr einfach gesagt, mal so die Quintessenz der yogischen Theorie. Wenn es aber, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem letzten schon, wenn es im Yoga Sutra 1.2 heißt, Chitta Vritti Niroda, das ist Yoga. Also Chitta Vritti Niroda, das haben wir jetzt ein ganzes 2 Stunden lang durchgemacht, dann heißt das, jetzt, wer Chitta Vritti Niroda übt, soll am Ende genau dahin kommen, das zu erkennen, als wahr, was ich jetzt gesagt habe. Das heißt, Chitta Vritti Niroda ist, wenn Sie so wollen, selbst eine Art und Weise, im Leib da zu sein, und damit eine Art und Weise, würde das klassische indische Denken sagen, den eigenen Leib leuchten und strahlen zu machen, also sozusagen die Sattva-Qualität des Leibes zu verbessern, die es dann ermöglicht, dass wir sehen können, wer dieses, und jetzt ist es immer nicht schmerzende Wort, Bewusstsein oder Geist oder Da steht eigentlich dieser Sehen. Das ist quasi mir das so beschrieben. Der Sehen. Von daher kommt auch das Wort Seher. Also Seher heißt man, ein Seher ist jemand, der gesehen hat. Perfekt. Ein Seher ist jemand, der gesehen hat, die Unterscheidung zwischen der Materie in ihrer Durchsichtigkeit und dem Geist, der hinter als der Sehende, Wissende, das ist das zweite Wort, auch Wohnende, Heidegger hat hier völlig recht gesehen, Bursche heißt Gott, symptomologisch, über die Schaden wird auch so bezeichnet, habe ich glaube ich einmal schon genannt, der in der Stadt, der in der Mannigfaltigkeit des Seins. Also, ich bin immer sehr vorsichtig mit Übersetzungen wie Bewusstsein oder das steht, es ist, wir müssen phänomenologisch mal sehen lernen, was da offensichtlich im Blick ist, bevor wir das Wort verwenden. Ja? Und da steht einfach, da gibt es immer einen Unterschied zwischen dem, der weiß, dem, der sieht, das sind dem, der da drinnen wohnt, indem er da den Raum durchspricht. Und den ganzen Drumherum, das wäre eine schöne Übersetzung von den ganzen Drumherum um dieses seltsame Ding, das kein Ding ist, das aber drinnen sich unterscheidet von dem, was da permanent sonst noch so drumherum ist. Ich verwende absichtlich gerne so blöde Bilder, weil uns meiner Meinung nach Übersetzungen wie Bewusstsein, Geist, so kodierte Begriffe sind, die uns verstellen, das zu sehen, wovon hier offensichtlich die Rede ist. Und nochmal, wenn es am Anfang sagt, das ist ein auch Erfahrungsbewissen, dann muss der Zugang zu dem die Erfahrung sein. Ganz klar. Muss die Erfahrung sein. Das heißt, wir müssen dieses Sehen lernen. Das ist das Entscheidende. Da steht offensichtlich, dass man dieses Sehen lernen muss. Und das Yoga Citta Vritti Niroda genau der Weg ist, das zu sehen. Das ist ganz wichtig, auch in meiner Interpretation der Yoga-Sutra. Weil wir damit schon vorbargen in ganz falsche asketische Gedanken der Yoga-Sutra, von denen es hunderte Jahre von Traditionen gibt. Ich weiß, dass es die gibt und ich weiß, dass die mächtig waren. Aber das Wichtige ist, das Zurücktreten, wie ich das letzte Mal sagte, Niroda, die Spande sagt, ist das Spande Buch, Christian, ist ja auch im Handapparat, nicht?
Ja, oder
und auch umgesetzt. Der geht ja stark auf die einzelnen Etymologien ein, auf der einzelnen Worte, die hier gebraucht werden. Und da ist es ganz klar, dass es heißt, Niroda, das ist das Moment wörtlich des Verlangsamens und dadurch die Verlangsamung wörtlich zur Ruhe kommens, einer bestimmten Bewegung. Wir haben ja jetzt im Protokoll auch gehört, die Bewegung, die eben zur Ruhe kommen soll, ist das Citta Vritti. Ja, diese Dissemination. Und um diese Bewegung zum Stillstand zu bringen, braucht es eine Art sich loslösen von eben dieser falschen Identifikation mit, oder dieser einfachen, sage ich mal, Identifikation mit der Offenheit, ich bin dieser in die Offenheit, in die Welt hinausblickende Mensch. Buddha heißt ja auch in der Übersetzung ist ja das Ei der eigentlichen Menschen. Aber das sind auch wieder, wäre für mich sehr problematisch. Bei denen allen sehr skeptisch. Das heißt, natürlich haben sie hier eine bestimmte Askese. Das ist verdammt. Das heißt, ich nehme nochmal die Terminologie von der Spande auf. Sie wissen, wahrscheinlich auch wenn Sie nicht viel Erfahrung haben von Yoga, da gibt es so ein ewiges Rad, Verwandlung, Samsara, und angeblich ist das Ziel von Nirvana, endlich aus diesem Rad der Gewiedergeburten herauszukommen. Nein, würde ich das sagen. Immer Vorsicht bei solchen so schnellen Dingen, bevor man begonnen hat zu denken. Wenn Samsara, also dieses ewige Kreislauf und Rad des Lebens, das ist mal laut Yoga Sutra eben genau diese Bewegung der Chitta-Vritti. Das heißt, das ist mal nicht eine Frage, okay, das ist dieser Kreislauf oder dieser Zyklus von Geburt zu Tod, also Wiedergeburt und so weiter und so fort, sondern laut Yoga Sutra steht der Eingang mit etwas ganz anderes. Zuerst wird mal gemeint mit dem Rad des Lebens genau diese Wirbelbewegungen in den das ist der Leib, wenn Sie so, der ist das Samsara. Leib unter anderem, das ist eine bestimmte Dimension der Leiblichkeit, in der wir eben in diese, wie ich Sie schön ja auch wiederhole, in dieses dockende, taumelnde Ding da, Weise des Modi des Existierens hinein. Und dann hört sich das ganz anders, wenn es heißt, man muss den Durst nach dieser Bewegung löschen. Ja? Dann heißt das mal, dass man sich von dieser Weise im Körper und im Leib zu sein verabschiedet und das hat eben eine bestimmte Form des Schritts zurück, das hat eine bestimmte Form des mal in Distanz treten und damit der Askese. Es heißt mal, neti, neti, das bin ich nicht, oder das ist noch nicht das, was ich im tiefsten Grunde, um es mal metaphysisch zu sagen, bin. Das ist was, das bin ich, das ist ja was zu sagen, ich bin es, aber ich bin es auch nicht. Ich bin dieser in die Welt hinaus taumelnde, rajasig-tamasige Körper, also einerseits eben da hinaus zu innen fliegende, andererseits hier stabil in meinen Kammern stehender Körper. Aber diese Spannkraft, die sich da entwickelt, wenn Sie so wollen, das ist eben dieses verspannte Chitta-Vritti-Dasein, in dem permanent ich dann getrieben werde, wie die sagen, ich bin permanent getrieben, dieses und jenes zu tun, mich auf dieses und jenes einzulassen. Das heißt aber, dieses Rad, Kreis, Samsara, dieser Kreislauf des Lebens, das ist den Morgen Weckerstellen, mal bevor Sie Leben und Tod und so denken. Das ist Morgen Weckerstellen, Zähne putzen, so würden die Buddhisten, die Zen-Buddhisten das sagen. Samsara, das heißt Zähne putzen, Geschichte waschen. Und das zur Arbeit gehen, sozusagen, bei der Arbeit den grüßen, dann den nächsten grüßen, dann hinsehen, Computer einschalten, das ist Samsara. Das ist genau das, die Realität, so wie wir die Realität Tag für Tag kennen. Also, ja, keine metaphysische, philosophische Theorie. Und dann eben dieses zyklische Leben leben, wenn wir Tag für Tag die Sonne aufgeht, es ist da, es geht runter, es geht auf, es ist da, es geht runter. Das erzeugt Spannung. Dieses Leben ist nicht ein Leben, in dem der Rhythmus, der Zyklus, dieses tieferen, ich hasse diese Termine, aber dann kommt es nicht auf, dieses andere Links. Das Leben in dieser Unbestimmung. Da bleibt ein bestimmter Aspekt, sagen wir es das vielleicht, ein bestimmter Aspekt in uns ist irgendwann unzufrieden. Der ist irgendwann unzufrieden. Und jetzt kommt noch damit noch eine Spannung dazu. Sozusagen. Jetzt kommt ja, es meldet sich der Aspekt da auch noch. Das wäre der vierte Aspekt. Das ist vielleicht ganz wichtig. Wir haben davor gesagt, die Materie hat drei Aspekte. Tamas, Rajas, Sat. Und dann gibt es aber immer ein großes Geheimnis, sozusagen ein Stillwerden, diese drei Dinge in die Stille gehen und verstummen. So, auch das wird eine Betrachtung von mir. Also, das in das Niroda gehen heißt auch, dass zu diesen klassischen bekannten drei Gunas ein viertes, ein Nirguna, hinzukommt. Das heißt, über die drei Guna-Aspekte hinaus gibt es dann noch eine Negation. Das heißt, man kann diese drei Gunas noch transzendieren, das heißt ja nur sozusagen übersteigen, überwinden, indem man die anderen drei Aspekte beginnt eben zu negieren, Nirguna, und damit tut sich eine vierte Dimension. Es tut sich inmitten der Materie, inmitten unseres Leibes, eine Art vierte Qualität auf, die Nirguna, die keine Eigenschaft mehr ist der drei klassischen Materien. Und das alleine ist, was hier Geist heißt. Das heißt, geistig heißt nur, dass noch eine Lücke, so müssten wir genau sagen, der Stabilisierung in der Lücke, dass mehr oder weniger in all diesen Gunas und den weltweiten Relationen, die sich durch das Raja ergibt, also das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, weil sagt jemand, das ist ein tonales Weltbild, dass ein musikalisches Weltbild, das die Inder besonders die Tantrika hatten, nämlich, wenn ein Körper eben diese drei Dimensionen hat, dann ist er immer schon mit allen anderen Körpern in Verbindung. Also ich bin, jeder von uns kann gar nicht anders über die Raja-Dimension als permanent mit allen anderen in Verbindung. Daraus ergibt sich sowas, was wir sagen können, ein Raum-Zeit-Kontinuum. Das heißt, die Körper sind aufgrund ihrer Guna-Qualitäten, bilden sie ein expandierendes, wenn sie so wollen, Raum-Zeit-Kontinuum, indem sie sich eben permanent ausdehnen, beziehungsweise über den Tamas-Aspekt permanent kontrahieren. Das heißt, jeder Körper ist wie Nossi, ein Philosoph im 20. der lebt sogar noch, noch lebender Philosoph, was selten ist, der nennt das Weltweitsein von Körpern. Also ein weltweiter Körper. Das heißt, jeder von uns steht permanent in Berührung und in Verbindung mit allen anderen Körpern. Jeder von uns ist, weil ich gestern über Derrida gesprochen habe, in einer Telekommunikation oder in einer Telepathie. Telekommunikation und Telepathie heißt hier nichts, nochmal, gar überhaupt nichts Esoterisches, so wie wenn sich eine Handyfirma Telekom Austria nennt, dann hat das damit sehr viel mit Esoterisch zu tun, sondern das ist ein Raum- und Zeitbild. Das heißt, ich bin hier in dieser Raja per se telepathisch und telekommunikativ in Verbindung mit Ihnen selbst. Ich habe Ihnen schon in der ersten Stunde gesagt, dass ich habe gerade inzwischen letzte Woche einen Bericht gehört, dass inzwischen ein Drittel aller weltweiten Computerexperten in das sind. Natürlich, jetzt kann man sagen, komisch. Und man kann es sich einfach machen und sagen, ja, die sind so billig zu haben. Aber es sind auch andere Kulturen billig zu haben. Dass die Inder eine solche Dominanz und offensichtlich so eine Affinität zu den Informationstechnologien hat, ist, und da bleibe ich stumm und steif in meiner Theorie, begründet in deren Auffassung von Körperlichkeit und Raum. Das heißt, die haben immer so gedacht, was wir erst im 20. Jahrhundert über eben die modernen physikalischen Theorien wieder gelernt haben, die haben immer so gedacht, dass sich im expansiven Zusammensein der Körper sowas wie ein expandierendes und kontrahierendes Raumzeitkontinuum. Und Und jetzt ist aber eben nochmal das Schwierige, das bin ich und ich es bin es nicht. Genau, wenn wir diese drei Materiequalitäten, dieses Universum aus diesen drei Materiequalitäten zusammensetzen, dann, so die Theorie wirklich aller jüdischer Schulen, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, eine vierte Dimension hineinzubringen. Und die hat offensichtlich mit der Leerheit zu tun. Übrigens endet auch nicht nur der Buddhismus, sondern auch die Yoga-Sutra enden im zweitletzten Sutra mit dem Wort Schule. Ja. Das heißt, ich versuche hier ja nur mal hinzuführen, dass Sie selber sehen, worum es doch hier gehen muss. Ja? Es gibt neben diesem lückenlosen Zusammenhang, in dem Körper über diese mehreren Dimensionen miteinander in Verbindung und Wechselwirkung, Karma und Kausalität treten, gibt es aber über diese Art in Verbindung miteinander, physischer Verbindung, das heißt für die, der immer eben schon aufgrund dieser Geiststofflichkeit auch in einer geistphysischen Verbindung zu sein, gibt es noch neben diesem lückenlosen Raumzeitkontinuum gibt es noch eine Raumdimension, die normalerweise immer wieder sich verstellt wird, die sich zumacht, die sich verengt. Und genau dieses Zumachen und Verengen heißt Sanskrit Dukkha, nämlich Schmerz. Das heißt, die asiatische Philosophie sagt, es gibt so einen Raum-Zeit-Kontinuum, in dem die Materie, die ganze materielle Welt da ist und sich verändert und expandiert und ausdehnt und zusammenzieht. Aber das ist doch gar nicht das Entscheidende. Es gibt in diesem lückenlosen Zusammenhang Niroda eine Lücke zu entdecken, eine Leerstelle, eine Leerheit. Die Identifikation von uns selber mit diesem reinen Raumzeitkontinuum, dass wir sind, ist falsch, insofern ist da noch eine zusätzliche vierte Guna, Nirguna, das heißt ein ohne Guna, ein ohne Guna Guna gibt. Nämlich, das hat was zu tun mit der Leerheit, vom Räumlichen her gesehen, es hat was zu tun mit Stille, und Sie kennen ja alle die berühmteste mantrische Silbe Om in der indischen Philosophie. In Wirklichkeit sind Om nicht zwei Buchstaben, sondern vier Buchstaben. Ja? Weil das O ist selbst schon eine Zusammensetzung aus A, U, dem ersten und dem letzten Buchstaben des Sanskrit-Alphabets und dem N als dem mittleren Buchstaben des Sanskrit-Alphabets. Das heißt, es sind alle drei Umas verbunden, AU. Und dann ist es aber so, sagen Sie mal, das Aum so langsam, dass es 10 Minuten dauert. Sie werden ein Problem bekommen, weil Sie müssen irgendwann atmen. Und das heißt, das Aum, der erste, der letzte und der mittlere Buchstaben des Sanskrit-Alphabets, sind noch gar nicht alle. Es gibt noch einen, den man nicht aussprechen kann, sondern den man sozusagen sagt, indem man schweigt. Und das ist hier der aspirierte Punkt. Sagen, es gibt den vierten Buchstaben, aber der lässt sich auch nicht mehr hinschreiben, oder so. Der lässt sich nur noch anzeigen. Das heißt, Sie haben zum Beispiel in dem Wort auch alles drinnen. Und da darf man nicht vergessen, dass eine Gunnar, das kein Gunnar mehr ist, eben wieder Gunnar, weil es in das Schreiben in die Stille geht. Und genau das Entdecken dieses vierten Gunnars, das kein Gunnar ist, daher hier Gunnar ist, ist die Dimension der Entdeckung dessen, was nicht mehr Materie ist in der asiatischen Indos. Was nicht, oder sagen wir so, das, was nicht mehr einfach, das ist genau auch zum Schluss im Buch oder so ganz am Ende über Karajan, das nur so ausschaut, wie es aber selber nicht ist. Das ist höchst interessant, das ist fast Kant. Das so, als ob, die praktische Vernunft, als ob die Materie in ihrer Durchsichtigkeit tut so. Diese verführerische Frage. Sie tut so, als ob sie der Geist wäre. Und in Wirklichkeit reflektiert sie. Und darum ist das immer für die asiatische Philosophie so zwiespältig. Ja? Das ist so zwiespältig. Weil einerseits ist diese verführende Frau, die einem da ständig vor den Augen, vor der Nase herumtanzt, ist die so, dass sie nicht der Geist ist. Also, dass sie, gleichzeitig aber ist sie auch nicht der Geist. Das ist immer das Schwierige. Die asiatische Philosophie wehrt sich hier, dass das noch in einer dualen Logik auszudrücken. Sie sagen immer, zu sagen, dass die Prakriti der Geist ist, ist falsch. Zu sagen, dass die Prakriti nicht der Geist ist, ist ebenso falsch. Das heißt, die stehen in einem bestimmten Bezug, sind aber nicht miteinander identisch. Differenz. Da gibt es eine Differenz und gleichzeitig brauchen sie bedingen sie einander. Das ist, was wir gesagt haben. Okay, das wäre mal das Wichtigste, was ich zu diesem Guna-Lehr, also zur Materie-Lehre in der asiatischen Philosophie, mal im ersten zu sagen. Also ich wiederhole nochmal, in Wirklichkeit gibt es drei Gunas, Sattva-Raja, Tamas, aber es gibt noch ein mysteriöses viertes Nirguna, das eigentlich wir alle hier entdecken sollten, das aber nicht so leicht zu erobern ist. Das würde ich mal so stehen lassen. Bei Nidra, und das war ja der Ausgang, der mich zu diesem wichtigen Exkurs, der absolut notwendig ist, von der Körperphilosophie in Indien spricht, geführt hat, bei Nidra, beim Schlaf, ist es eben so, dass das wird hier wörtlich auch gesagt, dass dieser Tamas-Aspekt der Materie zuschiebt. Es ist die Schwerkraft, es ist das Gewicht der Körper, das Gewicht des Lebens, das uns jeden Tag wieder ermüdet lässt und in den Schlaf fallen. Dann komme ich zum nächsten und letzten der fünf Chittavrittis, nämlich Smriti. Das kann ich relativ kurz machen, weil es einfach viel zu wichtig ist, als dass man kurz über Smriti sprechen könnte. Ein wichtiger Unterschied, auf den ich auch die Spande aufmerksam macht, ist der, alle anderen vier Aspekte treten mehr oder weniger für sich. Also richtige Wahrnehmung, falsche Wahrnehmung, Vorstellungskraft, Schlaf. Smriti, und das ist auch typisch für den Aufbau von Sutren, als der letzte angeführte Aspekt dieser fünf Aspekte, betrifft alle anderen. Smriti ist mehr oder weniger das, in dem diese ganzen disseminierten Wirbelbewegungen kulminieren. Weil die Erinnerung sich auf alles bezieht, sowohl auf die richtige Wahrnehmung, als auch können wir die falsche Wahrnehmung erinnern, als auch die Vorstellung als auch das, was wir im Schlaf erfahren haben, können wir ein. Und darum ist Smriti mehr oder weniger das Dach dieser ganzen Bewegung. Und das Gedächtnis, die Fähigkeit, das, was war, in Erinnerung zu behalten. Und damit die Abspeicherung der Eindrücke der Vasanas und das Wiederholen dieser. Das ist ein so zentraler Begriff, weil an ihm, wenn Sie so wollen, die letzte Hürde, die das Yoga Sutra sagen wird, ist, dass wir uns, weil das Gedächtnis ist selbst noch ihr berühmtes Buch von Bergson, Nobelpreisträger, 20. Jahrhundert, also gerade Übergang ganz in das 20. Jahrhundert, ein berühmtes Buch Materie und Gedächtnis sagt, das Gedächtnis ist mehr oder weniger das Geheimnis der Materie. Und gehört aber damit, immer wenn ich hier Materie praktisch sage, heißt das, dass Sie das jetzt nicht verwehren, das gehört zu diesen ersten drei Gunas. Also das vierte Wirguna ist eben gerade nicht mehr ein im klassischen Sinne materielle Funktion. Und Sriti ist mehr oder weniger das treibende und allumfassende höchste Moment oder die höchste Fähigkeit der Materie. Selbst die Computer haben das schon gelernt, dass sie eben inzwischen speichern und so weiter. Sie werden Gedächtnismaschinen. Das Internet ist eine riesige Gedächtnismaschine. Das heißt, die Materie kann noch speichern, Eindrücke, Signale archivieren und so weiter. Und genau wenn Sie so wollen, über diese Archivierungsfunktion der Materie, Materie und Gedächtnis, entwickelt die Materie selbst noch die höchsten Formen. Das heißt, das, was Materie noch selbst kann, selbst wenn da kein Purusha ist, ist, dass sie noch speichern kann. Sie kann bewahren. Und das war immer natürlich auch ein wichtiges Attribut für die Erde. Die Erde als der Ort. Stellen Sie sich mal die Erde so vor. Die Erde, dieser Globus, auf dem wir da stehen, als ein riesiges Gedächtnis. Ein riesiges Gedächtnis. Das werden wir fast mit in der Erde denken können. Und wir teilen dieses riesige Gedächtnis. Gut. Nochmal da, Smriti so wichtig ist und immer wieder auftauchen wird, werde ich jetzt nicht mehr weiter an dieser Stelle das Beginn sprechen. Jetzt kommen wir zu dem, wo ich die ersten zwei Stunden auch hinkommen wollte, von Patanjali her. Nämlich, wir haben jetzt gehört, dass Chittavritti Niroda, das klassische Definition von Yoga ist. Jetzt auch im Yoga Sutra 1.12 wird dann die Frage gestellt, okay, jetzt wissen wir ein bisschen was ist Chittavritti Niroda, was ist Chittavritti, was können wir nun selber tun, um eine Art Bewegung in Gang zu bringen, in der eben dieses vierte Guna, das kein Guna ist, ihr Guna, dass dieses Guna aufgeht. Immer wenn Sie sagen, das ist da, das wurde nie gemacht, das hat es immer schon gegeben, dieses Guna. Es hat es sogar schon gegeben, bevor überhaupt dieser Urknall war und diese Evolution der Materie stattgefunden hat. Schon damals war dieses Guna da, weil das ist gar nie geschaffen. Also das ist älter als der Urknall. Ich mal ein bisschen vorgeschaut. Und dieses Uralte, wie wir von daher sagen könnten, dieses Uralte, das schon da war, bevor die Urknall diese Ordnung haben. Ja? Das ist ganz wichtig. Das heißt, dieses Guna hat sich nicht evolutionär entwickelt. Hier würden Sie, die Jena würden sagen, Chitta Vritti, super, kann man alles mit Daten mit. Kein Problem. The Origin of the Species, ja, und das geht dann nach Selektionskriterien runter, Anpassung, Selektion. Kein Problem. Das ist alles richtig für die drei Gruppen. Aber das vierte, das war schon gar früher da, bevor überhaupt dieser Knatsch. Bevor überhaupt diese Selektion. Es ist nämlich genau das, was mit dem Origin bei der Entwicklung von Daten. Es ist wirklich das Uralte. Es ist im wahrsten Sinne das Uralte. Also es ist so alt, dass alles, was wird, aus dem heraus geworden. Aber dieses Uralte vergessen wir gerade, weil wir ganz fasziniert von den vielen Anziehungskräften des Materiellen und der Materie, was immer die uns da an Schönen vorgaukelt und vorgibt. Also, dass wir restlos natürlich in unserer Liebe die bösen Regeln restlos verfallen. Und das Ganze ist nicht schlecht, es hat nur einen Grund, nämlich, dass damit die Gefahr entsteht, dass wir dieses vierte Guna irgendwann völlig aus dem Blick verlieren. Und das ist Chitta Vritta Nirodha. Das heißt sozusagen, das ist alles gut, wir sollen da schauen, was da alles passiert so in der Welt und was da alles aufgeht und sich auftut und einem vorgestellt wird. Aber Chitta Vritta Nirodha heißt, dass wir uns beginnen, in diesem Nirguna Guna zu gründen. Das ist genau, was es dann sagt, die Erde. Jetzt kommt das sogar wirklich das Wort Erde vor. Also das heißt, in der Erde muss einen Samen Vitscha hineinhauen in die Erde, aus der dann eben dieses vierte Guna auftauchen kann. Das ist eine ganz seltsame Figur, die das Yoga Sutra hier hat. Nämlich einerseits ist diese, wird gesagt, dass dieses Nirguna eigentlich immer da war. Von niemandem gemacht, nicht einmal der liebe Gott hat es. Es war schon älter als der liebe Gott. So alt. Also das war schon da. Aber damit es wirklich da ist, damit es wirklich da ist, müssen wir es pflegen und heben. Wir müssen sozusagen in diesem Guna zu stehen kommen. Wir müssen uns da hinein verwurzeln und eigentlich das, was immer schon da war, da in Wurzeln schlagen. Und das heißt hier Gründen. Wir finden dann in diesem komischen Abgrund eine Art Grund und Gründen. Und das ist ein ganz wichtiges Wort, weil Pitcha, das ist sozusagen der Samen, der dann aufgeht aus dieser Verwurzelung in diesem Lücken. In diesen Lücken zwischen dem lückenlosen Raumzeit kommt hin. Also wenn wir uns darin gründen, dann ist es so, dass aus das, was immer schon da war, für uns ganz im hedischen Sinne beginnt aufzugehen. So dass wir fähig werden, da wo wir immer schon waren, wirklich zu sein. Um ein heiliger Es hat immer die seltsame Struktur, dass wir dort ankommen sollen, wo wir immer schon waren. Ich vergleiche auch das hier meistens mit dem Raum, der Leerheit. Ich sage, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, dass Sie mit Überlichtgeschwindigkeit in den Weltall hinaussausen. Ja? Und jetzt, Hase und Liebe, behaupte ich, so schnell sie auch da hinaus mit Überlichtgeschwindigkeit sausen wollen. Der Raum war immer schon vor ihnen. Und sie können mit tausendfacher Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit oder billionenfacher Lichtgeschwindigkeit hinaus. Ich würde sagen, blöd für den Hasen, dass der Igel ja auch immer schon dort war. Wo immer sie da hinkommen, die Leerheit war schon da. Und wie schnell und wie noch kapitalistisch gesteigert die Produktionsverhältnisse sollen, dass wir in noch kürzerer Zeit noch schnellere Wege und noch mehr leisten können. Der Buddha sitzt schon dort, weil er sich mit dem leeren Raum befindet. So produktiv unsere Produktions- und effizient unsere Produktionsketten sind, wir werden niemals den leeren Raum einnehmen. Wir können noch so lange versuchen zu expandieren. Und dann expandieren wir über die Erde hinaus, sozusagen erobern uns Mars und Mond. Aber blöderweise, auch wenn wir dorthin kommen, ist der leere Raum schon. Er ist so uralt, dass er älter ist, wie alles, auf was wir im Raum treffen. Das ist eine ein bisschen, würde ich sagen, ironische Interpretation der kollektiven Vernunft im Sinne der a priorischen Anschauung. Der Raum ist eine a priorische Anschauung, weil er älter ist als die Dinge im Raum drin. Ja. Und weil das Raum Zeit kommt, die nun diese Leerheit nie wird erfüllen haben. Es wird daher immer diese Turia-Dimension. Es bleibt immer diese offene Leerstelle. Und wir können versuchen, in diesem momentlichen Raum noch so viele Körper zu produzieren. Es wird immer noch ein Außen. Stellen Sie sich die Griechen vor. Die Griechen, die haben gedacht, dass die Welt ein Erdhimmelsgewölbe ist. Das heißt, es gibt dann mittelalterliche Philosophie, wenn es Ausphilosophie, da haben es dann eben diese verschiedenen Himmel, sieben Himmel, und am Schluss haben sie dann kombiniert alles in den obersten Himmel, und das ist Gott, das ist seine Rechten, seine Sohn und so weiter. Das heißt, sie haben eine Art Himmelskuppel, wie auch in den Namen, und da ist natürlich immer die Schwierigkeit, ganz wurscht, wie groß diese Himmelskuppel sein muss. Gibt es nicht oben noch so eine Art Fenster, das dann die Möglichkeit gibt, noch über diesen letzten Rand, über diesen höchsten und weitesten, über diesen Hyper-Uranus, also über diesen Uranus hinaus in einen Hyper-Uranus hinauszuschieben. Und das ist mal Leerheit, so wie ich sie verstehe. Damit, wenn er sagt, das hat mit Erfahrung zu tun, dann kann ich sagen, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, dass der leere Raum immer schon da war, in Bezug auf Dinge, die sich in diesem Raum befinden. Das wäre also diese Frage nach dem Nirguna. Jetzt würde das asiatische Denken sagen, dass es jetzt dass wir Chittavritti Niroda praktizieren, wenn wir beginnen, uns in dieser Leerheit des Raumes zu konzentrieren und darin unsere Zelte aufschlagen, unsere Wurzeln. Und damit mehr oder weniger weise in der Lücke wohnen. Wir beginnen in den Zwischenräumen und Lücken zwischen den Mengen zu wohnen. Das ist dann. Wenn wir beginnen, kreativ zu werden, schöpferisch zu werden, weil wir diesen unbesetzten Platz, denken Sie nur warum, sind diese ganzen Metaphern der Eigentumslosigkeit, die wir genauso auch bei Cora, bei Platon, wenn es dann in diesem leeren Raum geht. Sozusagen, warum wollen die kein Eigentum mehr haben? Und die Antwort von Chittavritti Niroda, weil die wollen eine Gegenbewegung weg von diesen befüllten und sozusagen besetzten Plätzen. So ist blöd, wenn wir haben Krieg, wenn ich jetzt versuche, auf ihren Platz zu sitzen und ihnen ihren Platz sprechen zu machen. Weil der ist schon von ihnen besetzt. Ja. Und wenn ich jetzt versuche, mich da auch hinaufzusetzen, werden wir in Konflikt geraten. Und die asiatische Philosophie wird genau sagen, aber es gibt doch so viel Lernraum. Es gibt so viel Lernraum. Nutzen wir sozusagen auch diesen Lernraum, der da ist. Und nicht nur nutzen wir, sondern beginnen wir in und aus diesen Lehrern herzuleben. Und das ist wieder ein Grund, warum immer dieser Schritt zurück, dieses Neroda, dieses Verlangsamen, dieses Hineingewirbeltseins in die alltäglichen, zyklischen Tätigkeiten des Lebens, warum das wieder eine Art Armutsideal ist. Es ist natürlich eine Art Entbesetzt werden von diesen Dingen, die sich da, diese Besessenheit von den Dingen zu relativieren. Damit gibt es auch immer so einen Zug in dieses, ja, also Besitz ist nicht das, was immer mehr den Raum vollgrapschen zu wollen, führt nicht dorthin, wo sie eigentlich hin. Mir ist das wichtig, um zu zeigen, dass es sich hier nicht um Moral handelt. Also so, es gibt so schreckliche indische Yoga-Schulen und da heißt es dann, also wenn du bei uns eintreten musst, erstens Falschheit, zweitens Armut, ja, drittens das und das. Ja, ja, in der katholischen Kirche. Also das ist ja, was ich hier sage, gang und gäbe. Das heißt, sie kommen da hin und sagen zuerst, ja, sie dürfen kommen, wenn. Schrecklich, ja, es gibt viele in Wien auch solche Zentren. Sagen wir mal zuerst, okay, zuerst nicht, kein Fleisch mehr essen, keine Sexualität, keine. Das ist so ziemlich das Gegenteil. Das ist Katholizismus hineinprojiziert in asiatische Philosophie. Das ist alles Gegenteil, was im Yoga Sutra und auch ich zum Beispiel eben von der alten brahmanischen Tradition das kennengelernt. Die haben null gefragt. Sondern die Bewegung war genau im Start from where you are. Das war immer sensor. Start from where you are. Und ja, also natürlich ist es besser, vegetarisch zu leben, aber wenn man an dem Punkt ist, wo man einsieht, nicht glaubt, nicht sich irgendeiner Regel unterwirft oder was immer, von der man nicht wirklich weiß, welchen Sinn sie macht. What happens, happens. Wenn das dann so ist, dann wird man vielleicht mal die Ernährung umstellen und wird das mal machen. Aber das ist ganz schlimm. Das ist so eine Tendenz des völlig verblendeten Subjekts, würde ich sagen. Das ist immer mit dem Ende, wie wir gesagt haben, für den Beginn. Man ist irgendwo ein kleines Würstchen, und aber man misst sich an dem Ende der Welt. Diese Dinge gehen meistens fatal. Es sind meistens keine schönen Leben, die sich daraus ergeben. Ich finde es vernünftiger zu sagen, es darf von der kleine Schrittchen, so wie die kleinen Kinder irgendwann laufen lernen. Es geht fast immer gut. Das ist auch beim, es steht sogar im Yoga drin. Das ist ein prozessualer, in Dreier Kapitel, das ist ein Schritt-zu-Schritt-Prozess. Und das war alles andere, als man setzt sich hin, sozusagen selbst der Buddha hat das dann aufgegeben, sich unter den Baum zu setzen und einfach zu sagen, so, ich stehe nicht mehr auf, bevor ich nicht erreicht bin. Aber das ist ja, was ich versuche hier eher statt Moralphilosophie Phänomenologie zu machen. Ja, also das hat einen Sinn, dass glauben sie an gar nichts, was sie nicht einsehen wollen. So sind. Das ist viel eher die Was sagt jetzt das, was ich jetzt hier angedeutet habe, was ist jetzt die Antwort des Yoga Sutras, wenn wir uns wieder bunkern, sinnvollerweise, wenn sie das Gespür haben, dass sie in Samsara verhangen sind, das heißt, dass die seltsame, verspannte Regelmäßigkeit sich bei ihnen im Leben einstellt und sie den Entschluss fassen, irgendetwas gegen diese verspannte Regelmäßigkeit zu tun, dann können sie am besten, sagt Yoga, wir sind noch ganz am Anfang der Yoga Sutra, also der erste große Tipp, der hier gegeben wird, ist der, dass sie zwei Dinge tun sollen, um langsam eine Gegenbewegung, eine Art, gespannt gesagt, sie verwendet ja wirklich den hegelischen Begriff, eine Art Dialektik in Gang bringen, in der sie gegenüber diesem sozusagen in dieses Gunas verklemmte Existenzweise ein bisschen lösen wollen, nämlich üben sie Abhyasa und Vairagya. Was ist das? Zwei Dinge können sie von sich her machen. Abhyasa heißt auf der einen Seite mal einfach praktizieren, üben. Sie können was tun, ganz praktisch, nämlich Sie können beginnen, Chitta Vritti Niroda zu tun. Das ist sehr einfach. Ja. Das lässt sich bis zu, das ist ganz wichtig, bis zu einem bestimmten Grad lässt sich das trainieren und üben. Ganz wichtig, bis zu einem bestimmten Grad. Und auch hier wieder die schrecklichsten Karma lernen, die in die schrecklichsten, reaktionärsten Moralphilosophien münden, sind die, als müsste man sozusagen, als wäre unser Leben eine Art Buchhaltung. Das heißt, also die schrecklich reaktionärsten Sündentheorien des Mittelalters, die dann reproduziert werden im indischen Karmatik. Die natürlich was sehr Befreiendes haben, denn in diesen Interpretationen ist es so, wenn sie schön kausale Verhältnisse, wenn sie so und so viel da hineingeben, dann werden sie mit so und so viel belohnt, das Gesetz von Ursache und Wirkung, und wenn sie möglichst lange und genug da einzahlen, auf der einen Seite, dann werden sie auch nach einer absoluten naturgesetzlicher Kausalität für diese guten Taten, die sie da investieren. Auch Gebühren dann nicht mit Himmel, sondern nicht mit dem siebten Himmel und dem Erdratop, aber sie werden mit dem Leben. Das ist natürlich genau so, steht das nicht. Das ist genau nicht. Es ist nicht so, jetzt setzen sie sich hin, üben Yoga, damit zahlen sie ihre Sünden ab, reinigen sich von ihrem negativen Karma und aus kausaler Notwendigkeit entsteht am Ende das Eingehen ins Nirvana. Da kann ich nur bitten, lesen Sie ganz praktisch Vernunft und ich empfehle Ihnen dann viel eher Kantianer zu werden, als diese Art von reaktionärster Kausalbelohnungskarma-Theorie. Im Spiel zu. Laut Yoga Sutra ist das nämlich gerade das Gegenteil. Solange Sie glauben, dass Sie mit dem Willen in irgendeiner Weise hier sich ins Nichts hinein katapultieren können, jenseits von Dukkha, Schmerz, Enge und so weiter, solange haben Sie laut Yoga Sutra absolut nichts vom Yoga Sutra. Das Blöde an der Geschichte mal im ersten Moment ist nämlich, dass das keine Frage des Wollens ist. Es wäre im Gegenteil, ich würde ganz besonders, ich behaupte, dass die Spanne hier sogar übertreibt, aber es ist ganz gut, wenn er diese, gerade für Europäer, wenn er diese Lesart hat. Er sagt ja, Vritti, weil das auch wählen neben Drehen bedeuten kann, heißt eigentlich, das ist ja auch richtig, es heißt ja im Sinne dieser Gesten, du schrittst zurück so viel wie. Nicht zulassen, sein lassen, geschehen lassen, ereignen lassen. das ist das Schwerste. Aber schaut, Sie sehen schon ganz am Anfang, wenn ich über Gelassenheit über dieses Semester spreche, da Gelassenheit, das ist das Gegenteil von ich will. Das Gegenteil von ich will und ich kann. Zusatzsache. Das ist eher, die Spanne übertreibt, aber wenn er sagt, das ist das Eingeständnis, das ich nicht kann. Und sozusagen ist genau der Punkt zu verstehen, dass wir das Leben und die Welt gerade nicht wirklich kontrollieren können. Und dass, wie er sagt, jeder Versuch vom Willen her übergeht, und Wille war immer gleichgesetzt im anfänglichen Kontext von Vernunft, Vernunft ist, dass genau diese Gleichsetzung desaströs ist. Das ist mehr oder weniger, wie die Spande in seiner Kommentar zu dem Yoga Sutra ja den Anfang interpretiert. Solange ich glaube, ich setze mich jetzt dahin, ich werde der Yogi, der Schlechte und so weiter, ist das Leistungssport, wie übrigens in der andere Richtung von sehr vielen Yoga-Zentren, aber es hat nichts mit dem zu tun, was 200 nach Christus zum ersten Mal systematisch geschrieben wurde, als das, was klassisch Yoga bedeutet. Yoga ist eben gerade Abhyasa, und zwar Abhyasa üben und praktisch von Vairagya. Und Vairagya, das ist Gegenteil von Wollen, das ist die Fähigkeit, loslassen zu können, weit mehr. Das ist die Fähigkeit, eben sich in ein, wie ich übersetze, in ein gelassenes Verhältnis zu den Dingen und damit zur Welt zu machen. Das ist, was hier gesagt wird, was man tun kann, wenn man Yoga machen will. Und wenn man der Meinung ist, dass man eine Bewegung in Gang setzen soll, die in die Richtung Chitta bringt, in die Rode. Das Mittel dazu ist das Üben von Vairagya. Das ist, was Sie, und das ist genau eben der sprengende Punkt, Sie können sich gerade mit diesem Grade noch für Vairagya entscheiden. Sie können genau das noch wollen. Aber der Prozess, der dann in Gang kommt, so heißt es zumindest in den Yoga Sutra, ist ein Prozess, der nicht von Ihrem Willen kontrolliert und gesteuert wird. Das heißt, Sie haben eine blöde Situation für einen Menschen, der in der Willensmetaphysik aufgewachsen ist und von der geprägt ist, dass natürlich dieses Loslassen von der Metaphysik des Willens, dieser Schritt zurück, wie Heidegger sagen wird, ich werde in der nächsten Stunde im Jahr über diese Dimensionen sprechen, dass dieser Schritt zurück von uns ein Verhältnis zu den Menschen und zu den Dingen einfordert, in das nicht mehr vom Willen her gesteuert und kontrolliert. Und das macht Yoga für uns in einer Welt, in der genau das Gegenteil gepredigt und als Heinz-Wirk ausgegeben wird, so besonders zu lernen. Denn es sagt, dass wir nicht wollen, sondern dass wir gelassen sind. Gut, ich glaube, wir haben am Tag schon fertig. Das heißt, ich habe sogar schon überzogen. Dann nächste Woche, wissen Sie, bin ich eine Woche nicht hier. Das heißt, wir sehen uns erst nach den Osterferien am 13. April. Das heißt, Sie haben ganz viel Zeit, um die Ihnen von Christian zugeschickten Texte zu lesen, zu studieren.